Ja, ich möchte uns heute Morgen uns alle auf eine Reise mitnehmen, die wir früher oder später alle einmal antreten werden. Wenn unser Leben auf dieser Erde zu Ende ist, dann werden wir vor der Himmelstür stehen. Ob wir das glauben oder nicht, ist jedem seine eigene Sache. Aber die Bibel lehrt uns das. Und die Frage, die wir uns heute Morgen zu stellen haben, ist: Wie komme ich durch diese Tür? Wie komme ich durch die Tür zum Himmel? In unserem Anspiel sehen wir zwei Frauen an der Himmelstür, die darauf warten, eingelassen zu werden. Eine hat viel Gepäck dabei, viel Auszeichnungen, die sie gesammelt hat in ihrem Leben. Und die andere, die bringt gar nichts mit, jedenfalls nichts, was man sehen könnte. Ich möchte euch heute die provozierende Frage stellen: Wie sieht deine Eintrittskarte in den Himmel aus? Was ist die Voraussetzung, die wir mitbringen müssen, um in den Himmel zu kommen? Hört sich erstmal ganz einfach an. In unserem Anspiel sagt die Frau mit den vielen Auszeichnungen: Wir müssen doch dafür bezahlen. Und die andere, die nichts dabei hat, sagt den seltsamen Satz: Es ist doch schon alles bezahlt. Die Frage, wie wir in den Himmel kommen, ist eine ernste Frage, die uns wirklich beschäftigen sollte. Auch unser großer Reformator, den wir nächstes Jahr feiern, 500 Jahre ist es her, dass er gelebt hat oder seine Thesen an die Kirchentür geschlagen hat. Er hat sich mit einer ähnlichen Frage beschäftigt und die hieß: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Er wusste, so wie ich bin, kann ich nicht vor Gott erscheinen. Meine Sünde ist viel zu groß. Die Kluft zwischen mir und Gott ist viel zu groß. Die kann ich nicht überwinden, egal was ich mache. Damals lehrte seine Kirche, dass man viele fromme Werke vollbringen, eventuell sogar einen Sündenablass kaufen muss, um in den Himmel zu kommen. Diese Lehre brachte Luther fast zur Verzweiflung und er suchte nach Antworten, ob das die einzige Antwort sein kann. Das war der Anfang der Reformation, die wir im nächsten Jahr feiern. Das Denken von der Frau mit den vielen Auszeichnungen, dass wir bezahlen müssen, scheint gar nicht so falsch zu sein. Es entspricht auch unserem Gerechtigkeitssinn. Schuld muss bezahlt, sie muss gesühnt werden. So sind wir auch erzogen und so kennen wir das aus allen unseren Lebensbereichen. Da, wo ich Gebote übertrete, muss ich bestraft werden und werde auch bestraft. Das ist nicht nur im Straßenverkehr so, sondern das ist in allen Lebensbereichen. Wer einen anderen bestiehlt, ihm Schaden zufügt, muss bestraft werden, logisch. Das wäre vollkommen ungerecht, wenn es anders wäre. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Ist es bei Gott nicht ebenso? Muss bei Gott nicht auch bezahlt werden? Ja, bei Gott muss auch bezahlt werden. Keiner kommt ohne Bezahlen rein. Ausgleich, Gerechtigkeit muss sein, auch bei Gott. Schuld muss bezahlt werden. Nun gibt die Frau, die nichts dabei hatte in unserem Anspiel, die interessante Aussage: Aber der Preis wurde doch schon bezahlt. Sie sagt nicht, wer ihn bezahlt hat, aber sie sagt, der Preis ist bezahlt. Und wir könnten hinzusetzen, sie meint, sie muss nicht mehr bezahlen. Ein anderer hat bezahlt. Wir Christen glauben, dass Jesus am Kreuz bezahlt hat. Und so steht es auch in unserer Bibel. Aber glauben wir das? Ist es so einfach, dass einer für alle bezahlt hat? Stimmt das? Schauen wir in unsere Bibel. In Galater 2, Vers 16 lesen wir: Wir wissen aber, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sich von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Kein Mensch findet allein durch gute Werke Gottes Anerkennung. Und ich lese noch einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 und 28. Es gibt hier keinen Unterschied. Die Menschen haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben sollten. Aber sie werden nun ohne Leistung gerechtfertigt, aus Gnade durch die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat. Erreichen wir das neue Leben durch das Gesetz oder durch unsere Anstrengungen? Niemals. Es wird uns geschenkt nach der Ordnung des Glaubens. Der Mensch wird gerechtfertigt durch Glauben ohne des Gesetzes Werke. Oder wir könnten auch sagen, ohne sittliche Anstrengungen und Leistungen. Was folgt aus diesen Aussagen? Zu unserer Erlösung können wir nichts beisteuern, weil sie bereits vollbracht ist. Das Einzige, was wir beitragen müssen oder können, ist, das Geschenk des Glaubens anzunehmen und vertrauen, dass Jesus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Mehr nicht. Nur dieses Vertrauen brauchen wir, um gerettet zu werden, um durch die Tür zu gehen. Der Theologe Hans Brandenburg erklärt zu dieser Aussage Folgendes. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich weiß nicht, ich habe ihn öfters durchlesen müssen, um ihn zu verstehen, aber der ganz wichtig ist. Glaube ist für sich eine leere Form, eine Haltung. Der Glaube ist ganz auf den geworfen, dem er glaubt. Er lebt nie aus sich selbst, sondern ganz aus dem anderen. Er hat daher keinen anderen Ruhm als Jesus allein. Nicht die Glaubenshaltung, nicht die Glaubensfähigkeit, nicht unsere Gläubigkeit rettet uns. Glaube ist nicht ein gutes Werk, das wir als Ersatz für andere Werke anbieten. Glaube bekennt: Ich habe nichts als das, was mir aus purer Gnade geschenkt wird. Ich habe nichts, nichts, was mir aus purer Gnade geschenkt wird. Wenn wir das verstehen, dann haben wir den Eintritt in den Himmel. Und ich möchte uns noch ein Zitat von einem Theologen namens Adolf Schladder zitieren. was auch sehr, sehr gut ist, und das könnte ich nie mit meinen Worten so sagen. Ich zitiere: Glaube ist noch kein Besitz, kein Sehen und Genießen, sondern ein Begehren und Erwarten, das aber auf gewissem Grunde steht und weiß, was es empfangen wird. Also versteht ihr, unser Glaube, den haben wir nicht als Besitz. Gott sagt zu seinem Volk, das immer wieder abgehauen ist und falsche Wege ging: Suchet mich, so werdet ihr leben. Im Suchen, im Forschen, im Nachgehen zu Gott liegt der Schlüssel. Nicht im Besitz haben. Glaube besitzen wir nie. Wer meint, ich habe den Glauben, der wird sich täuschen. Und jeder, der lange Zeit als Christ lebt, weiß, wie oft wir in Zeiten kommen, wo unser Glaube gefährdet ist, wo wir zweifeln, wo wir nicht wissen, sind wir auf dem richtigen Weg? Wir bleiben bis zu unserem Lebensende auf der Suche. Deshalb ist dieser Satz für mich so wichtig geworden. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, habe ich viel gesucht, viel gelesen. Und dieser Satz von Adolf Schlatter ist mir hängen geblieben, weil er eigentlich das beschreibt, was ich auch so empfunden habe, aber nicht ausdrücken konnte. Glaube ist noch kein Besitz, kein Sehen und Genießen, sondern ein Begehren und Erwarten, das aber auf gewissem Grunde steht und weiß, was er empfangen wird. Wunderbar. Wenn man sich diesen Satz auswendig lernt, wird man immer wieder daran erinnert, wenn wir meinen, unser Glaube ist sicher. Er ist nicht sicher, er ist immer gefährdet. Er bleibt gefährdet bis zum Schluss. Weil es ein Glaube ist, es ist noch kein Wissen. Es bleibt ein Glauben in der Hoffnung auf das, was wir sehen werden. Hier sehen wir die Achse des Evangeliums, um die sich alles andere dreht. Das ist, wie Martin Luther sagte, der Punkt, an dem die Kirche steht oder fällt. Und als er zu diesem Punkt durchgerungen ist, als er einen gnädigen Gott gefunden hat in seinem Glauben, da ging er nicht mehr zurück. Und er wusste, ich kann nichts mitbringen. Meine Tasche, auch wenn sie noch so gefüllt wäre mit Auszeichnungen und Anerkennungen in dieser Welt, weil wir so viel Gutes getan haben, nichts wird uns am Ende unseres Lebens helfen für unsere Errettung. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ja, so einfach ist es aber auch nicht. Wir müssen doch mindestens die 10 Gebote befolgen. Hier schwingt schon wieder unser Leistungsdenken mit. Denn für unsere Rettung spielen die 10 Gebote und die Gesetze Gottes nur insofern eine Rolle, weil Jesus sie eingehalten und erfüllt hat. Christus ist das Gesetzes Ende, sagt Paulus. Das Gesetz gilt nicht mehr. Verstehen wir das? Das Gesetz ist aufgehoben, es ist erfüllt, weil jemand dieses Gesetz erfüllt hat. Und es war Jesus. Niemand anders. Kein Mensch, nicht mal der frommste Israelit, hätte das Gesetz halten können. Es gab nur einen, der es halten konnte, und das war der Sohn Gottes. Jesus Christus, niemand anders. Deshalb ist das Gesetz für uns heute nicht mehr maßgebend. In Johannes 3, Vers 16 kennen wir den berühmten Ausspruch: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, oder damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die an ihn glauben, da steht nichts von Gesetze halten. Die Rettung, und das müssen wir festhalten, die Rettung beruht nur auf Glauben. Warum fällt uns Menschen das so schwer, dieser unglaublichen Botschaft zu vertrauen? Unser menschlicher Stolz hindert uns daran. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir brauchen eine Menge Demut, um uns einzugestehen, dass all unsere Anstrengungen nicht ausreichen würden, um vor Gott bestehen zu können. Die Frage nach den 10 Geboten, nach den guten Werken und nach unserem Lebensstil sind wichtige Fragen. Aber erst nach unserer Errettung können sie für uns zu einer Frage werden, die Relevanz hat. Sie kommen nach unserer Errettung, nach unserer Erlösung, aber in einer vollkommen anderen Kategorie. Mit unserem Lebenswandel, der Gott gefällt, können wir erst beginnen, wenn der Heilige Geist in uns zur Entfaltung kommen kann und uns das Geschenk der Gnade und des Glaubens bewusst geworden ist. Vorher sind wir gar nicht in der Lage, gute Werke, die Gott gefallen, tun zu können. Nach unserer Errettung, nachdem wir den Glauben an Jesus angenommen haben, erst dann können wir beginnen, Werke, Taten zu tun, die Gott gefallen. Aber erst dann kommen die Früchte des Geistes zur Entfaltung oder auch die guten Taten und Werken zum Vorschein. Als Folge unserer Errettung und aus Dankbarkeit, aber nicht als Teil unserer Errettung. Verstehen wir den Unterschied? Wenn wir diesen Unterschied nicht verstehen, werden wir immer, so wie die Frau mit ihren Anerkennungszeichen, immer wieder gucken, wo kriege ich noch eine Anerkennung her? Und wo kriege ich noch einen Preis her, den ich Gott vorlegen kann? Wir werden immer wieder in dieses Leistungsdenken zurückfallen. Ich merke es bei mir. Die jungen Frauen, die hier gespielt haben, haben mir es auch gesagt. Ihnen ging es als bei der Vorbereitung genauso. Sie haben selbst gemerkt, wie sie in diesem Denken verhaftet sind. Wir können gar nicht anders. Das ist unser menschliches Denken. Aber das ist falsch. In Gottes Augen ist es falsch. Wir können nichts bringen. Nichts, gar nichts. Der Glaube wird bestätigt durch die guten Taten, aber nicht umgekehrt. Ich möchte hier schließen und uns ermutigen, neu über das Geschenk des Glaubens nachzudenken. Der Glaube an Jesus Christus und die Gnade daran, glauben zu dürfen, bleibt ein großes Vorrecht, das wir nie ganz erfassen werden. Es führt uns in die Anbetung, in das Lob, in den Dank Gott gegenüber. Gott ist ein unendlich reicher und großzügiger Herr. Er braucht nichts von uns kleinen Menschen. Eigentlich sind wir nur Staub. Was sollten wir Gott bringen? Er hat alles, was er braucht. Er freut sich aber, wenn wir uns von ihm beschenken lassen. Er schenkt gerne und überfließend. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir ihm etwas geben, sondern er bleibt und er ist der Schenkende, der uns Menschen beschenken will. Seine Absicht, uns Menschen zu schaffen, war nicht, dass wir ihm etwas geben. Was könnten wir ihm geben? Seine Absicht war, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn lieben, dass er uns liebt. Das ist die Absicht Gottes. Und aus dieser guten Absicht ist leider der Mensch ausgestiegen, weil er gedacht hat, ich brauche diesen Gott nicht, ich komme alleine zurecht. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt, dass er Gemeinschaft mit uns will, dass wir aufhören mit diesem Leistungsdenken, wir müssen Gott etwas bringen. Wir können nichts bringen. Das Einzige, was wir bringen können, ist der Dank und das Lob. Im Alten Testament ruft Gott sein Volk auf, zu ihm zu kommen, sich von ihm beschenken zu lassen, und zwar umsonst. Auf, ihr Dürstigen, in Jesaja 55, Vers 1 heißt es, auf, ihr Dürstigen, kommt zum Wasser. Kommt alle, auch die ihr kein Geld habt, kauft Korn ohne Geld und genießt ganz umsonst Wein und Milch. Hört doch auf mich, so bekommt ihr Gutes zu essen und eure Seele soll sich laben am Fetten. Schon seinem alten Bundesvolk hat Jesus das gesagt. Ich will euch was geben, aber vollkommen umsonst. Ihr braucht mir nichts zu geben. Ich will euch beschenken. Aber sie haben es auch nicht begriffen. Ob wir es begreifen, ob uns diese Botschaft erreicht, ob Gott uns in unser Herz dieses Geschenk des Glaubens hineinlegt, ich wünsche es uns. Die Eintrittskarte in den Himmel kostet nichts. Sie wird geschenkt. Ich wünsche uns allen, dass wir das glauben können. Amen.